Let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unserem Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright.
Ja, und unser heutiger Küchentisch ist ein Bürotisch. Und zwar ist es der Cheftisch im Autohaus Vogel in Chemnitz. Und mir gegenüber sitzt der Geschäftsführer Dominik Vogel. Herzlich willkommen bei euch im schönen Mittelbach.
Hallo Dirk, schön, dass ihr den Weg nach Chemnitz gefunden habt. Freut mich, dass ihr da seid.
Ja, mich freut es auch total. Ich bin ja auch nicht das erste Mal bei euch, aber das erste Mal nehmen wir einen Podcast auf. Und ich kenne eure Gruppe auch schon ein bisschen länger, da gibt es ja einiges zu erzählen. Und eine Sache, über die wir im Laufe des Podcasts unbedingt noch sprechen müssen, ist ja, dass viele, wenn man sich so umhört, in der Autobranche natürlich mitgekriegt haben, Vogel, na Moment, da ist doch was passiert, denen ist doch der Laden abgebrannt. Oh je, also darüber müssen wir auch noch sprechen. Aber wir wollen ja nicht einen negativen Podcast machen, sondern wir wollen über Optimismus und Kraft und positive Entscheidungen sprechen und die Kraft von Team und Teamgefühl und Teamstärke. Und deswegen sind wir ja da. Dominik, hol es doch mal ein bisschen ab. Erzähl mal ein bisschen was zur Vogel-Gruppe. Wie seid ihr aufgestellt und was sind denn besonders eure Spezialität?
Also aufgestellt 5 Standorte in Sachsen. Wir sitzen hier in Chemnitz-Mittelbach im ältesten Betrieb, im Hauptbetrieb. Haben jetzt 3 Kilometer entfernt noch eine Filiale Oberlungwitz, Kia exklusiv. In 10 Kilometer in Chemnitz auf der Annaberger Straße noch eine 3. Filiale. In Dresden haben wir noch in Hamburger Straße, jetzt relativ zentrumsnah, noch einen relativ großen Standort auch. Und dann in Freiberg, was so ein bisschen noch ländlicher ist als Chemnitz-Mittelbach. Wir haben 3 Marken im Vertrag. Das ist Honda, Kia, Suzuki. Beziehungsweise 4 haben noch mit SsangYong noch einen Versuch gestartet. Wobei das war ein Versuch, der sich nicht unbedingt ausgezahlt hat, sagen wir es mal so. Aber man macht manchmal Investitionen, die sich im Nachhinein vielleicht als falsch entscheiden. Wobei das, wenn man das alles vorher wüsste, würde man nicht hier sitzen, logischerweise. Unser Kerngeschäft liegt aber im Wesentlichen bei Gebrauchtwagen.
Genau, ihr seid wahnsinnig Gebrauchtwagen stark und ihr habt natürlich noch eine Spezialität, das ist der ganze Sportbereich. Na, erzähl doch dazu mal was.
Ja, wir haben viele Spezialitäten. Ja. Also eine Spezialität von uns ist auch, dass wir jedem Kunden in jedem Segment ein Auto zur Verfügung stellen können. Angefangen von, ich sag mal, dem 50-Euro-Auto, übertrieben gesagt, das geht dann hauptsächlich in den Export logischerweise, ja, ganz klar, aber von 50 bis 250.000 oder ich sag mal teilweise auch, wir hatten schon 918 Spider da, der liegt dann bei über 1 Million Euro, haben wir für jeden Kunden ein passendes Auto im Portfolio.
Und jetzt liegt Chemnitz nicht ganz in der Mitte von Deutschland, sondern man hat das Gefühl, zu Fuß kann man nach Tschechien rüberlaufen. Wie stark ist euer lokales Geschäft? Wie stark ist überregional?
Ich sag mal, ja, aufgrund vom Internet und so weiter haben wir schon auch viele überregionale Anfragen, klar. Aber unser, ich sag mal, das Kerngeschäft bei uns oder der Fokus liegt von jedem Händler ja auf dem regionalen Geschäft. Und also bei uns ist das so. Wir verkaufen viel hier im Einzugsgebiet Richtung Leipzig. Was haben wir dann rüber zu Gera, Jena und so weiter, Hof. Ich sag mal, der Standort speziell hier in Chemnitz-Mittelbach ist, der hat eine extrem große Strahlwirkung, wenn man so will. Also das Einzugsgebiet ist sehr, sehr groß und ja, deswegen haben wir auch viele überregionale Kunden auch.
Und wenn du jetzt auf 2024 guckst, was sind da aktuelle Themen generell im Autohandel und was sind für euch selbst wichtige Themen?
Aktuelle Themen ist auf jeden Fall, ich sag mal, für den Autohandel allgemein brennendes Thema ist Elektromobilität. Ich glaube, jeder Vertragshändler, der die Autos auf dem Hof stehen hat, ich sag mal, legt mit den Autos gerade im Neuwagenbereich aktuell Geld in den Kofferraum, so blöd das klingt. Also beziehungsweise ist das ein Geschäftsmodell, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt gegen Null geht. Also ich habe immer ein relativ gutes Beispiel. Mein Schwiegervater hat vor 3 Jahren oder 2021 so ein E-Soul von Kia geleast. Damals, da waren die Listenpreise noch geringer, es gab noch die staatliche Förderung und die Restwerte waren höher. Der hat für das Auto jetzt monatlich gezahlt 230 Euro im Prinzip mit 15.000 Kilometern im Jahr. Das Leasing läuft jetzt zum Mitte des Jahres aus und das gleiche Auto soll den jetzt kosten mehr als das Doppelte in der monatlichen Rate. Und dann sagt er logischerweise zu mir, naja gut, Dominik, nimm's mir nicht übel, aber 460 Euro für einen Zweitwagen bin ich jetzt nicht bereit auszugeben. Und das ist de facto das Problem, was wir, die Branche allgemein im Bereich der E-Mobilität aktuell hat. Anderes Problem bei uns ganz klar, ich sag mal, die ersten Monate würde ich beschreiben als strukturiertes Chaos. Ich sag mal, mit dem Brand in der Neujahrsnacht sozusagen waren unsere ganzen Ziele, die wir hatten oder die ganzen Probleme, die man sonst allgemein hatte, waren, ja, ich sag, vergessen, verdrängt, weil wir standen da, man war sprachlos, um das jetzt mal so zu formulieren. Aber für uns war relativ schnell klar, dass wir halt nicht den Kopf in den Sand stecken, und für uns war klar, wir wollen weiter. Wir haben nach vorn geguckt, haben uns Pläne gemacht und so weiter und so fort, wie es weitergehen kann, und es läuft aktuell besser als besser als je zuvor.
Also Wahnsinn, da lass uns mal genauer einsteigen bei dem Thema. Letztendlich, euch hat eine Katastrophe heimgesucht, die sich keiner wünscht oder die man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man es sicherlich nicht erlebt hat. Und du hast es gerade ins Verhältnis gesetzt. Alle anderen Sachen, die man als Herausforderung betrachtet oder die einen nerven oder wo man sagt, regt mich auf oder bin ich unzufrieden oder so, die verlieren ja völlig an Bedeutung. Denn in der Silvesternacht hat es bei euch einen riesengroßen Brand gegeben und ganz viele haben es ja auch mitgekriegt. Medien waren ja auch voll. Steigen wir da mal so ein bisschen ein. Was ist denn genau passiert und was hat das alles für Auswirkungen?
Ja, in der Neujahrsnacht um 1.30 Uhr, ich bin selber gar nicht vor Ort gewesen, hat praktisch mein Handy geklingelt und eine Mitarbeiterin hat ganz aufgelöst angerufen, ja, das Autohaus würde brennen. In dem Moment als erstes, okay, geht nicht direkt so vom Schlimmsten aus. Ich habe mir als erstes gedacht, wir haben das Restaurant hier drin, okay, die haben dort irgendwie ein bisschen Herd vergessen auszumachen gefeiert oder irgendwas gefeiert. Ja. Oder im Moment haben sich so die Ereignisse überschlagen. Im Prinzip die ersten WhatsApp-Videos bekommen, die ersten Anrufe. Mein Handy hat in der Nacht, war nicht mehr ruhig sozusagen, direkt Videos gesehen und auf den Videos dann schon gesehen, okay, da ist jetzt kein Küchentopf, der in Flammen steht, sondern das ist praktisch im Prinzip das komplette Autohausdach, was brennt oder lichterloh brennt. Und war einfach nur bis hier rüber gefahren und man konnte es nicht in Worte fassen. Ne? Also speziell auch für meinen Vater, 30 Jahre Arbeit, die Mitarbeiter, die hier, ich sag mal, länger da sind, als ich alt bin. Ja. Wir standen praktisch hier, haben in diese Trümmerlandschaft geschaut und wollte es nicht wahrhaben, was dort passiert ist.
Wahnsinn. Ihr steht daneben, du kannst ja nichts machen, du kannst nicht eingreifen. Was ist passiert? Wie kam der Brand zustande?
Im Prinzip war es uns schon relativ frühzeitig bekannt, wenn in der Neujahrsnacht um 1.30 Uhr so ein Großbrand entsteht, denkt man ja logischerweise schon, oder war es auch so unser erster Gedanke, logischerweise Pyrotechnik und die Brandermittlung, die waren am 1. Januar direkt morgens um 6 Uhr, 7 Uhr, waren die schon mit vor Ort. Die konnten sofort auch den Brandherd sozusagen ausfindig machen. Und anhand von Zeugenaussagen, Feuerwehrleuten, die hier vor Ort gewesen sind und so weiter und so fort, haben die alle gemeldet, dass zuerst das Dach in Flammen stand, weil es ja auch viele Theorien gab, das hat ein E-Auto angefangen zu brennen. De facto nicht der Fall, also der Brand kam von oben. Man kann es nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, aber sowohl Brandermittlern als auch die Sachverständigen von der Versicherung haben das so formuliert, dass mit nahezu angrenzender Wahrscheinlichkeit von 99,1% Pyrotechnik der Auslöser des Brandes gewesen ist.
Hätte man es vermeiden können, hätte man sich schützen können, fragt man ja hinterher oder überlegt man sich?
Das ist immer eine Verkettung von extrem unglücklichen Umständen. Also zum einen muss man sagen, die gehen von aus, dass dieser Feuerwerkskörper im Prinzip irgendwo auf einer Glas- oder Plastikkuppel liegen geblieben ist auf dem Dach. Und dann war es so bei uns in der Neujahrsnacht, war extrem windig. So, jetzt sind wir hier sehr ländlich, relativ hohes Dach, sprich, vermutlich ist es so gewesen, lässt sich im Nachhinein natürlich jetzt, ich meine, wir waren gerade da, lässt sich jetzt nicht mehr genau sagen. Nee,
ist
aber
nicht mehr da. Ja, okay.
Im Prinzip wurde der Feuerwerkskörper vermutlich die ganze Zeit durch den Wind, halt wie wenn man im Grill praktisch reinbläst. Und so ist es dort gewesen. Und dadurch wurde der Feuerwerkskörper immer wieder angefacht sozusagen. Und genauso war es dann auch bei dem Brand. Das hat dann irgendwann angefangen zu schmoren und durch den Wind, hohes Dach, Wind zieht immer wieder rein, wurde das so schnell und es war dann nicht mehr aufzuhalten.
Und jetzt erzähl mal, was ist denn genau hier dann alles abgebrannt? Was ist passiert? Was ist da an Schaden zusammengekommen?
Also Schaden wurde von der Versicherung auf knapp 15 Millionen Euro Wahnsinn. Geschätzt. Das ist eine Zahl, unvorstellbar. Viele Sportwagen, die mit abgebrannt sind, aber auch, ich sag mal, Kundenfahrzeuge, zwei Fahrzeuge von Mitarbeitern. Also es war 20 Arbeitsplätze, die weg sind und sämtliches Werkstattausrüstung, die weg ist, Werkstatttester, Fahrzeugdokumente, Fahrzeugschlüssel, Räder, Radsätze, alles, was irgendwo in der klassischen Werkstatt im Autohaushalt zu finden ist. Deswegen habe ich gerade schon gesagt, die ersten Wochen danach war strukturiertes Chaos.
Richtig, denn wenn die Werkstatt komplett weg ist, also der Verkaufsraum ist da, Gott sei Dank, ne? Und ihr hattet auch Glück im Unglück, hast du mir vorhin schon berichtet, weil ihr habt kurz vorher richtig Geld in die Hand genommen und Brandschutz auch nochmal hier eingebaut. Erzähl mal darüber ein bisschen was.
Das kann man so sagen. Also wir haben so einen kompletten vorderen Bereich, der war, ich glaube, über 25 Jahre alt. Den haben wir im letzten Jahr kernsaniert, wenn man das so sagen kann. Und in diesem Atemzug haben wir auch zwei Brandschutztüren und drei Brandschutzfenster eingebaut. Und der Einsatzleiter von der Feuerwehr, es waren in der Neujahrsnacht waren knapp oder über 90 Einsatzkräfte hier vor Ort gewesen. Und der Einsatzleiter, der kam dann am 1. oder 2. Januar hier zu uns, zu meinem Vater ins Büro und hat ihm gratuliert, dass er die Investition von den Brandschutztüren, und da reden wir jetzt hier über knapp 40.000 Euro, die die 3 Fenster und 2 Türen gekostet haben, das Geld in die Hand genommen zu haben, weil das hat letztendlich den Verkaufsraum, den neuen Bürobereich, die neue Küche und so weiter geschützt, sonst würden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht hier sitzen.
Sonst wäre wahrscheinlich das ganze Gebäude hier weg, ne? Oder alles, was...
Ja, ich meine, du hast es gesehen, es waren 2.400 Quadratmeter, die der Brand zunichte gemacht hat, und die Feuerwehr, die ganzen Einsatzkräfte haben einen unglaublichen Job gemacht, also muss man echt sagen, das ist, man kriegt das immer erst mit, was Feuer für so eine Gewalt hat, wenn man das jetzt hier mal live sieht. Wir hätten das nicht für möglich gehalten. Also hätte uns das jemand gesagt, dass eine Werkstatt so abbrennen kann, wahrscheinlich am Anfang Dezember, ausgelacht, übertrieben gesagt, aber wir hätten dem wahrscheinlich mit dem Kopf geschüttelt oder was weiß ich schon dann.
Ihr hättet gedacht, ja, wir haben dicke Wände,
alles richtig, gemauert. Richtig, also ne? Was, ja. Ich meine, dass in der Werkstatt schon ein bisschen Material ist, was brennen kann, ganz klar, aber dass eine Werkstatt so aussehen kann, hätte wohl wahrscheinlich keiner von uns gedacht.
Und jetzt ist es schon weg, ne? Also ihr habt ja jetzt noch Truppen da, die hier beräumen, und wie lange wird sich das hinziehen?
Ja, wobei, also ich muss jetzt sagen, die vom Abrissunternehmen, da wurde ein pauschal praktisch Preis ausgemacht, und die geben Gas. Der okay. Bauarbeiter hat gesagt, die haben Druck vom Chef. Nein, das war jetzt ein bisschen Spaß, aber also die Jungs geben schon Gas. Die sind jetzt knapp 2 Wochen da, und ich sag, die haben schon wirklich viel geschafft. Die sind im Prinzip im Durchschnitt zu dritt auf der Baustelle. Und also ich hätte auch gedacht, das dauert viel, viel länger, aber wir waren ja jetzt vor uns da. Ich sag mal, der Hauptteil ist schon weg in 2 Wochen. Also ich denke, bis Mitte, Ende April ist nicht mehr viel da.
Wahnsinn. Und du hast mir für eine ganze Reihe von Bildern und auch Videos gezeigt. Und weißt du, was mich total, naja, erfreut hat? Oder ich habe das bewundert. Das waren ja Bilder dann vom 1.1. Und vormittags standen irgendwie alle eure Leute, alle Mitarbeiter schon da und haben irgendwie mit angepackt und Löschwasser rausgeschoben. Und also erzähl mal darüber ein bisschen was. Und was hat das mit deinem Vater und mit dir gemacht? Ihr habt natürlich den riesen Schock auf der einen Seite, und ein paar Stunden später steht das ganze Team schon hier. Was bedeutet das für euch?
Das hat uns im Prinzip nur noch mit unserer Meinung verstärkt, dass wir halt weitermachen sollen und auch müssen. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es war für uns jetzt nicht wirklich so die Frage, weiterzumachen, den Kopf in den Sand zu stecken. Die Frage hat sich demnach nicht gestellt. Es war vielmehr die Frage, okay, wie wir jetzt weitermachen, wie wir jetzt voranmachen, was die nächsten Schritte sind, logischerweise. Aber da saßen wir auch dann schon mit unserem Führungskreis am 1. Januar genau an diesem Tisch hier im Büro. Dann haben wir uns im Dunklen, im Kalten einen Plan gemacht, was jetzt die nächsten Schritte sind. Und ja, der Support von unseren Mitarbeitern, also du hast das Video gesehen, am 1. Januar waren hier, ich glaube, 40 Mann, die halt hier den Ausstellungsraum, der komplett unter Wasser stand, der geflutet war, praktisch bereinigt sozusagen, um weitere Folgeschäden, Wasserschäden und so weiter zu vermeiden, weil wir haben es vorhin gerade schon gehabt, der Bürobereich ist komplett neu, Holz, logischerweise, wenn das sich mit Wasser vollgezogen hätte, dann hätte man den Bereich auch komplett neu machen können, was wir zum Glück somit verhindert haben, was auch der Verdienst von den Mitarbeitern gewesen ist, ganz klar, ohne die hätten wir das nicht geschafft, ohne die würde das Geschäft jetzt aktuell nicht so laufen, wie es jetzt gerade läuft.
Ja, also das glaube ich 100%ig, und ich habe gedacht, da müsst ihr vorher auch schon so viel richtig gemacht haben im Zusammenspiel mit dem Team, und ich kenne ja euer Autohaus schon ein bisschen länger, es ist immer eine tolle Atmosphäre, wenn man hier reinkommt, und ich hatte auch immer das Gefühl, das ist wie so ein Sportteam, so, jetzt habt ihr auch so eine Sportausrichtung irgendwie, aber dass man so gemeinschaftlich da irgendwie, alle sind im gleichen Team, wir feuern uns gegenseitig an, man kann sich aufeinander verlassen. Ich hatte mir nämlich überlegt, es hätte ja auch anders sein können, Leute hätten sagen können, huch, jetzt hat es gebrannt, ja, ist sein Problem, der wird ja hoffentlich versichert sein, und habe ich ein paar Tage länger frei, aber das war ja nicht so, die waren ja sofort alle da, ne? Also eure Leute haben ja offenbar selbst das Gefühl gehabt oder den Drang, ich muss dahin, ich muss irgendwas anpacken, die hat es persönlich irgendwie auch betroffen.
Ich habe es gerade eben schon gesagt, es sind viele Mitarbeiter, die länger da sind, als ich alt bin. Ja. Ich bin 27 und das ist wie so eine große Familie bei uns, und nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch gerade so ein Generationswechsel, also wir haben viele alte Kollegen, die jetzt gerade auch in Rente gehen, viele neue Kollegen, die wir uns großziehen, die jetzt logischerweise nachkommen. Aber es gibt immer mal Ausreißer, ganz klar. Aber ich glaube, gerade speziell, wenn ich hier für unseren ältesten Standort in Chemnitz-Mittelbach spreche, muss ich sagen, die Gemeinschaft hier ist wirklich spitze. Und das ist, man kann sagen, wie eine große Familie auch. Und von der Seite her, ich sag mal, wir gehen alle irgendwo in eine Richtung, wir ziehen an einem Strang. Und das ist das am Ende, was dann den Erfolg auch ausmacht.
Ja, das kann ich 100%ig unterschreiben. Jetzt haben wir ja gesagt, am 1. waren irgendwie schon alle alle da und haben angefangen, das Wasser rauszukehren und was rauszuräumen und hin und her zu tragen und zu machen. Und dann muss man aber natürlich sich auch die Frage stellen, okay, die restliche Welt steht ja nicht still. Alles geht weiter, muss irgendwie weitergehen. Und der erste ist noch ein Feiertag, aber danach ist ein ganz normaler Bürotag. Und ursprünglich plant man natürlich auch, das Geschäft Autohaus muss weiterlaufen. Man hat ja bestimmte Dinge zu tun. Was macht man denn dann am 2.1., wenn der halbe Betrieb abgebrannt ist?
Wir haben uns am 1. Januar hier mit unserem Führungskreis hingesetzt und das waren, das sag mal, 20 Mitarbeiter, so über den Daumen aufgepeilt, die erstmal aufgeteilt werden musste auf die anderen Standorte, anderen Filialen. Dann haben wir uns so einen Plan gemacht. Sowas plant man ja vorher nicht. Also ja, da genau. Kann man ja nicht sagen, okay, man macht jetzt so einen Krisenplan, was ist der Fall, wenn? Ja. Wir haben uns dann am 1. Januar hier die Köpfe zusammengesteckt, okay, was hat Priorität 1, 2, 3, 4, 5? Priorität 1 hatte ganz klar, wir hatten keinen Strom, wir hatten keinen, unser Server, unser Hauptserver für alle Standorte, der steht hier in Chemnitz-Mittelbach. Okay. Der war zum Glück vom Brand direkt nicht betroffen. Die erste Aufgabe war es, diesen Server wieder zum Laufen zu bringen, dass erstmal auch die anderen Standorte wieder arbeiten konnten. Und das ist uns am 1. oder 2. Januar schon gelungen, dass praktisch der, oder 2. Januar war es, wir haben uns Stromaggregate organisiert, sowohl für die Klempnerei, Lackiererei, als auch für unseren ganzen Verkaufs- und Bürobereich, dass wir die Serverlandschaft wieder zum Laufen bekommen haben, dass die anderen Standorte wieder arbeiten konnten. Und dann haben wir geguckt, okay, Strom hier als nächstes für den Bereich der Ausstellungshalle und so weiter, wie können wir das machen? Und dann hatten wir bereits, ich glaube am 2. oder 3. bereits schon wieder Strom gehabt hier im Bereich der Ausstellung, konnten dann schon wieder anfangen zu verkaufen und dann, ich sag mal, sowohl, das hat, lief logischerweise auch parallel, ist halt uns dann aufgefallen, okay, keine Werkstatt mehr, wir brauchen jetzt Werkstattmaterial, Hebebühnen, ja, genau. Wir brauchen Altöl, es geht schon los, Altölentsorgung. Ich sag mal, wir hatten einen 3000 Liter Altöltank in der Werkstatt, der nicht mehr da ist, okay, was, wenn wir jetzt, wir haben trotzdem Autos verkauft ohne Ende, also zum Glück, toi, 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 das war wichtig, um logischerweise auch entsprechend Geld zu verdienen, um Cashflow zu generieren.
Oder vielleicht auch für Zuversicht oder für die Motivation der Leute, ne? Dass man sieht, okay, ich kann ja Hoffnung haben, irgendwie geht es ja weiter.
Es geht voran, aber das Problem war halt, wir haben im Verkauf absolut Vollgas gegeben, also man kann das nicht anders, es war jeder Mitarbeiter, jeden Tag von früh bis Abend, Samstag, gerade im Januar, ich glaube, war keiner, der am Samstag im Januar nicht da war, speziell bei uns im Verkauf, also das war, auch die Kunden, die wir haben natürlich auch entsprechende Marketingmaßnahmen gefahren, weil wir unser Bestand über dieses Neujahrswechsel so hoch war wie noch nie zuvor. Ah, okay. Haben wir auch entsprechende Maßnahmen gemacht zum Abverkauf, logischerweise. Das bedeutet, wir haben Auto verkauft ohne Ende, aber im Bereich vom After Sales war praktisch nichts mehr da. Hauptuntersuchung, Abgasuntersuchung, Service am Fahrzeug.
Ja, das ganze Servicegeschäft, alles bricht ja weg. Ne? Oder vorher instand setzen, dass du Gebrauchtwagen rausgeben kannst. Ja,
ja, nicht nur das, es fängt ja schon an, Schraubenschlüssel, so banale Dinge, ja, die
stimmt,
halt in der Werkstatt.
Fällt dann erst auf.
Wir brauchen das und das. Ja. Oder wir hatten jetzt die Woche zum Beispiel gerade gestern ein Mitarbeitergespräch gehabt von unserem Vorarbeiter, der Aufbereitungsvorarbeiter im Prinzip, der mir gesagt hat, du, wie geht das jetzt hier weiter? Wir hatten vorher hier 3 Waschanlagen, 3 Waschplätze sozusagen für Verkauf, Werkstatt, Aufbereitung und jetzt ist es ein Waschplatz, wo die Jungs nur Handwäsche mit jedem Auto machen, wo ich sage, wir verkaufen aber jetzt im Prinzip ein Drittel mehr als sonst in Vormonatszeiträumen im Prinzip im direkten Vergleich. Da wacht man so in dem Moment erstmal wieder auf und denkt, okay, er hat recht.
Ja, klar.
Wir müssen da jetzt irgendwo jetzt gerade was machen und dort, das funktioniert jetzt die nächsten anderthalb Jahre so definitiv nicht und haben uns jetzt gestern dann eine Platte gemacht, wie wir halt irgendwie dort wieder einen zweiten Waschplatz, aber das sind halt so viele Sachen, die so nach und nach kommen.
Und die brauchen dann ja auch ihre Zeit, ne? Du kannst ja nicht in den Supermarkt fahren und hast einen Waschplatz gekauft und dann ist er nachmittags da, ne? Das sind ja Monate, die dann auch ins Land gehen, musst du überbrücken.
Richtig, hinzu kommt, dass wir halt über diesen Zeitraum von Weihnachten und Silvester sehr, sehr viele Autos verkauft haben. Im Zeitraum Weihnachten, Silvester war nicht unbedingt jemand vom DEKRA oder TÜV da für eine Hauptuntersuchung. Mhm. Sprich, die ganzen Autos, die ganzen Unterlagen, die liegen bei uns oder lagen bei uns immer in der Werkstatt, logischerweise. Die ganzen Fahrzeugdokumente sind verbrannt. Ich weiß nicht, wie oft ich beim Notar gewesen bin zur Aufbietung, weil man merkt ja nicht alles sofort. Man macht eine Liste, okay, das könnte da gewesen sein. Dann merkt man, okay, das war auch noch dort. Ja, der Nächste kommt dann an, ja, okay, das war auch noch da. Also ich bin, keine Ahnung, 5, 6, 7 Mal beim Notar gewesen wegen irgendwelchen Aufbietung von Dokumenten. Aber gut, das ist halt part of the game, so blöd das klingt. Ändern können wir das sowieso nicht mal. Wir müssen das Beste aus der Situation machen. Aber es waren in den ersten Wochen danach, ja, viel. Also
ihr habt ja auch hier eine riesengroße Werkstattmannschaft und der ganze Servicebereich. Ja, was macht man mit den Leuten? Jetzt ist ja dein Arbeitsplatz nicht mehr da, wenn es dann so schön gebrannt hat.
Wir haben direkt in der Neujahrswoche, haben wir dann freitags schon, sind wir losgefahren, haben neue Hebebühnen geholt, um hier so ein bisschen, um zumindest die Gebrauchtwagen, die wir hier verkaufen, wieder zeitnah fertig zu machen, um auf die Autos schnell auf die Straße zu bekommen, um auch entsprechend das Geld ja zu verdienen, weil wenn die Autos nicht auf die Straße kommen, bekommen wir ja nicht unser Geld logischerweise. Genau. So. Und das hatte erstmal Priorität 1, die ganzen Autos, die da stehen, die verkauft waren, so schnell wie möglich wieder auf die Straße zu bekommen. Haben Hebebühnen gekauft, haben einen Schwung Werkstattausrüstung gekauft, haben Ölfässer gekauft. Erstmal, um halbwegs wieder handlungsfähig zu sein, Werkstatttester, alles, was komplett dazugehört. Mitarbeiter aufgeteilt auf die entsprechenden Standorte, haben einen Maßnahmenplan gemacht, okay, welcher Kunde fährt jetzt wohin, weil 20 Arbeitsplätze sind hier nicht mehr da. Haben uns dann einen Plan gemacht, okay, wie teilen wir die Kunden wohin auf den anderen Standorten Oberlungwitz und Chemnitz.
Gut, dass ihr andere Standorte habt.
Ist gut, dass wir andere Standorte haben, aber ich sag mal, die Werkstattkapazitäten sind dort auch begrenzt. Also ich sag, klar, die haben jetzt jeder 5, 6, 7 Mechaniker mehr unterm Strich, aber deswegen sind ja nicht mehr Hebebühnen in der Werkstatt da, so blöd das klingt.
Ja, oder man versucht ja vorher schon immer gut auszulasten. Ne? Also kein Mensch stellt sich hier hin und sagt, na, ich lasse mal die Werkstatt halb leer, falls mal was ist.
Richtig, ganz genau. Die ersten der Wochen danach ist viel drunter und drüber gegangen. Die Kunden hatten dort zum Großteil für Verständnis und auch, ich sag mal, es waren auch Kundenfahrzeuge, die hier in der Werkstatt abgebrannt sind. Aber da haben wir, ich glaube, mit jedem Kunden eine zufriedenstellende Lösung gefunden, sodass es dort eigentlich keine Probleme, Reibungspunkte gab. Also von der Seite her kann man jetzt sagen, es läuft wieder im Rahmen der Möglichkeiten. Aber klar, Werkstattgeschäft haben wir dieses Jahr hier an dem Standort dennoch große Einbußen, ganz klar.
Kann man ja nachvollziehen. Was würdest du jetzt in der Rückschau sagen? Es ist ja noch gar nicht so lange her, ein Vierteljahr. Was ist ein Vierteljahr? Nix eigentlich. Richtig, ja. Ne? Was hat dich besonders überrascht?
Besonders überrascht war definitiv der Zusammenhalt. Ich habe es gerade schon gesagt, große Familie hier im Betrieb. Also es hat jeder Vollgas gegeben, jeder absoluten Einsatz gezeigt, egal welche Abteilung, egal Verkauf, egal ob Werkstatt, also wirklich durch die Bank. Wir haben ein Drittel mehr Fahrzeuge gedreht als im Vorjahreszeitraum entsprechend.
Ist doch verrückt, ne? Da fragt man sich, wie kommt sowas?
Ja, wie gesagt, hoher Bestand, attraktive Preise. Wir haben auch unsere Preise im Prinzip danach nochmal gesenkt, weil wir Bestand abbauen wollten, haben entsprechende Marketingmaßnahmen und Aktionen ergriffen und ich habe dir Videos gezeigt. Bei uns waren in den Wochen danach hier samstags, klar, das war natürlich logisch auch eine Art Schaulust, speziell hier, das hat sich rumgesprochen in den Medien und so weiter.
Ne? Ja,
es ist nicht negativ gemeint, ich meine, ich hätte mir das wahrscheinlich sicherlich auch angeguckt, aber man kann das gerade im Januar nicht nachvollziehen im Autohaus. Also ich schicke euch gerne die Videos dann rüber. Wir hatten hier in der Hofeinfahrt, wir hatten keine Parkplätze mehr. Also die Leute haben gefragt, ob hier irgendeine Festveranstaltung ist. So war das teilweise rübergekommen.
Okay, also, das große Grillen ist schon vorbei.
So ungefähr. Ja. Also das war wahnsinnige Zeit und ich sag mal, das hält auch noch an. Also ich sag mal, klar, Frühjahrsgeschäft ist jetzt sowieso gerade im vollen Gange. Mhm. Wir verkaufen nach wie vor immer noch mehr Autos als vor dem Brand, so blöd es klingt.
Aber es hätte nicht unbedingt brennen müssen dafür.
Es hätte nicht, natürlich, okay. Natürlich, das ist ja das, was ich sagte, die Situation, den Brand können wir nicht mehr ändern, können wir nicht mehr rückgängig machen.
Du kannst nur umgehen.
Man muss jetzt aus dieser Situation das Beste machen, das Beste rausholen im übertragenen Sinne und ich glaube, das haben wir getan, das tun wir.
Und welche Ideen, welche Initiativen kamen denn da vielleicht auch von Mitarbeitern oder welche Vorschläge, wie engagiert waren eure Leute?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben morgens 8 Uhr nach dem Brand immer eine kleine Besprechung gehabt und das waren verschiedenster Input. Ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen. Also es kommen immer verschiedene Ideen, jetzt auch wie gestern, wie mit dem Waschplatz. Klar, logischerweise, wir verkaufen jetzt im Prinzip statt 150 Autos jeden Monat hier am Standort zwischen 200 und 250 mit praktisch 2 Waschplätzen weniger am Ende des Tages. Klar, dann wacht man erstmal aber aufwache im anderen Sinne, aber es sind aktuell so viele Baustellen, wo man halt was gegen tun muss. Aber so im Tagesgeschäft geht das halt in dem Moment unter und das sind halt Input verschiedenster Art. Man kann das jetzt nicht so pauschal sagen. Es gibt immer wieder Punkte, wo man halt sagt, okay, stimmt, gute Idee, müssen wir so machen. Es ist halt unsere Aufgabe, das schnell und zeitnah umzusetzen.
Ja, ein klassisches Krisenmanagement, ne? Also ihr seid dann ja alle viel mehr gefordert, spontan zu reagieren oder ursprünglichen Plan nochmal zu verwerfen oder umzubauen. Es gibt ja diesen Spruch, ist der Plan auch gut gelungen? Verträgt er denn noch Änderungen? Da geht es wahrscheinlich gar nicht anders. Ne? Also wie sehr plant ihr denn gerade? Könnt ihr planen? Oder wie sehr passieren immer noch Sachen, die das dann torpedieren?
Ja, jetzt kommt natürlich noch jetzt gerade zu der Zeit dazu, dass wir März, April, jetzt haben wir gerade noch Radwechsel. Die Kunden, wir haben hier knapp 1000 Radsätze eingelagert. Sprich, die Kunden, die versuchen wir jetzt auf, wir haben 6 Radwechsel-Samstage eingeführt, dass wir halt mit der kompletten Mannschaft die Radwechsel hauptsächlich am Wochenende versuchen hier durchzuziehen. Wir haben jetzt hier am Standort 1 bis 2 Radwechsel, die wir am Tag in dem Moment hier machen können. 1, 2, 3, kommt nur ein bisschen drauf an, was Autos auch verkauft wurden, die fertig gemacht werden müssen und so weiter. Weil wenn man jetzt die Radsitze erst anfängt, in eine andere Filiale zu bringen und so weiter, das gibt noch mehr Chaos, weil die haben ja trotzdem auch ihre eigenen Radwechsel, Radsitze da. Ja, das ist Chaos halt. Aber ja, ich sag
mal, wir können es immer nur stückchenweise abarbeiten.
Richtig, es gibt keinen Plan dafür. Aber ich glaube, ich sag mal, wir versuchen über alles Mögliche. Wir machen nach wie vor morgens mit unseren Meistern immer noch eine Besprechung, sind jetzt hier den letzten Radwechsel Samstag durchgegangen. Was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt, was müssen wir für den nächsten vielleicht ändern oder anpassen, Terminvereinbarung. Da redet man halt drüber, um es dann für den nächsten besser zu machen.
Also eigentlich müsst ihr alle gemeinsam lernen, ne? Was klappt gut, was kann man gerade machen und wie wichtig ist es dann, transparent zu sein? Auch für, ihr habt ja 180 Mitarbeiter bei euch in der Gruppe. Also es ist umso besser, dass sie schon so engagiert sind und sich so persönlich verpflichtet fühlen. Aber ich kann mir vorstellen, man muss ja als Führungskraft auch was dafür tun oder eine Idee haben, wie halten wir die alle bei Laune. Und es ist ja eine herausfordernde Zeit. Was sind denn da eure Ideen oder Handlungsweisen?
Ja, oftmals ist es mal so einfach nur, allein schon reicht es oft aus, ein offenes Ohr zu haben. Ja. Also wir haben oftmals sowohl für Kunden als auch Mitarbeiter ganz wichtig, klar, einfach mal sich die Zeit zu nehmen, zusammen hinzusetzen. Wir haben verschiedene Sachen jetzt wieder gemacht. Neujahrsgrillen haben wir dennoch gemacht. Also wir hatten, ich glaube, Ende Januar haben wir ein Grillen gemacht hier am Standort Mittelbach, aber das sind praktisch die Chemnitzer Standorte zusammengekommen. Und dann
auch aber so mit Feuerschutz hoffentlich.
Ja, alles, das war alles abgesichert. Ja. Die Feuerlöcher waren da, alles gut. Auch draußen logischerweise. Das hat alles gepasst, aber einfach um so ein bisschen dieses Wir-Gefühl so zu stärken, um diese Gemeinschaft zu stärken. Bei uns weiß auch jeder Mitarbeiter, bei uns soll keiner an Herzdrückern sterben, das kommunizieren wir auch offen. Wenn jemand ein Wehwehchen hat, dann entweder mein Dad oder ich, irgendeiner von beiden ist immer da. Auch wenn es nicht sofort eine Antwort gibt, ich sag mal, innerhalb von, ich sag mal, 1, 2, 3 Tagen hat jeder sonst spätestens sein Feedback. Wenn mal keiner von uns da sein sollte, dann gibt es auch immer noch diese schönen Geräte und da sind wir im Prinzip fast immer zu erreichen. Wenn nicht, rufen wir zurück. Das ist halt, ich glaube, so eine Stärke von uns, ja.
Ungewöhnlich ist auch sowohl du als auch dein Vater, ihr wohnt ja direkt hier am Standort, am Gelände dran. Das heißt, ja, positiv, negativ, was man jetzt positiv sehen könnte. Also ihr seid halt auch wirklich immer da oder ihr seid ja in dem Sinne ansprechbar. Kann bestimmt auch zu viel sein, stelle ich mir mal vor manchmal. Ne? Aber ich glaube, das kann auch den Mitarbeitern ein gutes Gefühl geben oder ein Vertrauen oder eine Hoffnung, weil ihr ja wirklich, ihr seid halt immer da, ihr seid vor Ort und sichtbar.
Ja, kann man sagen, auch in der Neujahrsnacht in den Nächten danach ist mein Dad kurzerhand mal bei mir eingezogen, weil praktisch er von der Außenwelt sozusagen abgeschnitten war, wenn man das so formulieren kann.
Und kurzerhand, also Wasserstrom hattest du mal angesprochen.
Richtig, ja. Genau, insofern von der Außenwelt mit abgeschnitten und ist bei mir mit eingezogen. Und ja, ich sag mal, das hat immer sein Für und Wider, so nah am Standort zu sein, zu wohnen. Aber jetzt in der jetzigen Situation ist es aktuell gut so, wie es ist.
Also das kann ich mir vorstellen.
Auch wenn man immer wieder an der Baracke vorbeiläuft. Bei mir war es so, du hast gesehen, wo ich wohne. Ich gucke aus dem Fenster und habe im Prinzip auf die Baracke geschaut. Aber umso schöner ist es jetzt, wenn man das dann anguckt und sieht, okay, was dort entstehen kann und eventuell auch wird. Das hängt nicht nur an uns, logischerweise. Mhm. Dann guckt man dort wirklich auch positiv in die Zukunft.
Ach schön. Und so rückblickend, es ist ja auch noch gar nicht so lange her, aber habt ihr für euch schon etwas festgestellt, wo ihr sagt, das und das haben wir daraus gelernt oder das und das hätten wir vorher nicht gedacht und das und das hat uns schlauer gemacht?
Auf jeden Fall haben wir jetzt direkt schon danach angeschoben, dass wir einen zweiten Server mal installieren, wöchentliche Kopie praktisch von dem Server, den halt in eine zweite Filiale halt stellen. Ich meine, klar, das ist alles historisch gewachsen irgendwann. Jetzt kann man sagen, ja, warum haben die keine Datensicherung und so weiter, aber das ist halt alles hier an dem einen Standort. Aber das ist halt historisch gewachsen, hat sich in dem Moment beschäftigt man sich ist nicht bei damit.
Ist 1000 anderen genau das Gleiche.
Ne? Wahrscheinlich so. Und dann, es muss immer erst was passieren, dass man dann genau mal drüber nachdenkt und haben jetzt schon angeschoben, dass wir halt, was das angeht, an einem anderen Standort eine Kopie praktisch von dem Server hinstellen, installieren, dass wir halt dort auf jeden Fall, falls nochmal irgendwas kann ja auch mal was anderes sein, einer geht defekt oder wie auch immer, dass wir dort auf jeden Fall eine Sicherung der Daten auch gewährleisten können.
Ja, aber du hattest auch gesagt, das war eigentlich eine Glückssache, dass der Server überlebt hat.
Ja, es war, weil
war knapp davor.
Ne? Richtig, der stand praktisch in der zweiten Etage hinter der Brandschutzwand, direkt neben der Telefonanlage hier. Die Telefonanlage war praktisch auf der Rückseite der Brandschutzwand installiert. Wir haben jetzt dann jemand von Telefondienst da gehabt, der hat uns die Anlage angeguckt, der hat die Anlage ausgelesen und die Anlage hier in Chemnitz-Mittelbach, die Telefonanlage, hatte knapp 90 Grad Temperatur gehabt. Also das ist im Prinzip ein Wunder, dass die überhaupt noch funktioniert. Aber auch der Server, dass das alles noch funktioniert und dass der nicht betroffen war, das war auch mehr Glück als Verstand im Prinzip. Aber das Thema Brandschutz ist klar, hat noch mehr Bedeutung jetzt für uns gewonnen als je zuvor.
Und wahrscheinlich würdest du es auch jedem zurufen, ne? Und spar nicht an der falschen Stelle.
Zum Glück haben wir die Brandschutzwände, Fenster und so weiter dort installiert. Wenn nicht, wäre der Schaden noch weitaus größer gewesen.
Dominik, ich will mal als abschließende Frage einfach noch von dir wissen, wo steht denn die Vogelgruppe in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren?
Das ist eine gute Frage. Ich sag mal, wir sagen uns, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Wir versuchen ständig irgendwo neue Sachen, probieren neue Dinge aus, die sich vielleicht im Nachhinein nicht immer bezahlt machen, aber jetzt mal, wenn man alles vorher wüsste, würde man nicht hier sitzen. Was wir de facto gemerkt haben, ist, dass, und das sieht man ja allgemein auch in der Automobilbranche, die Fixkosten sind mittlerweile bei Autohäusern so groß, dass sich so ein Autohandel im klassischen Sinne nur noch mit einer gewissen Größe rentiert. Und das ist das, was wir auch spüren, dass so die kleinen Autohäuser, man braucht einfach einen gewissen Durchlauf, dass sich dieses Geschäftsmodell rechnet und irgendwo rentabel ist. Und ich glaube, auch in den kommenden Jahren ist es einfach wichtig, irgendwo eine gewisse Größe halt noch zu haben. Was mit den kleineren Standorten genau passiert, aber das Wichtige ist einfach, man muss Bestand, Größe, Bestand schneller drehen und so weiter, weil, wie ich es gerade gesagt habe, der Fixkostenblock, den man hat, der ist mittlerweile so groß, dass man diesen Durchlauf einfach braucht.
Mhm. Masse macht Masse. Spezialisierung, ist das ein Thema für euch, für die Vogelgruppe?
Ja,
ihr seid ja schon spezialisiert.
Wir sind schon spezialisiert und wir haben uns auch ganz klar auf die eigene Stirn geschrieben, dass wir unseren Kunden eine bezahlbare Mobilität zur Verfügung stellen wollen, was gerade zu den Zeiten jetzt super wichtig ist. Das ist auch ein Grund, warum wir uns von Honda an 3 von 4 Standorten getrennt haben. Mhm. Honda hat für uns, also zum einen wurde das Margensystem gekürzt auf 7%. Wir sollten in der Einkaufsfinanzierung 8% Zinsen bezahlen. Also wenn man schon mal im Prinzip das allein ist, überlegt, ist ein Ding der Möglichkeit im Prinzip, oder da brauchen wir nicht groß Rechenkünstler sein, um zu wissen, dass das nicht auf Dauer funktionieren kann. Aber auch ein Honda CRV, der 60.000 Euro kostet, oder die ganzen Autos, wo es gab bei Honda, das billigste Auto ist ein Honda Jazz mit einem Listenpreis von 35. Und wenn man jetzt überlegt, okay, ein Suzuki Swift, der daneben steht, kostet 16, 17, dann hat das für uns nichts mehr mit einer bezahlbaren Mobilität zu tun. Über das Design der Autos, da kann man sich immer streiten, deswegen gibt es so viele verschiedene Hersteller, aber das Geschäftsmodell von Honda hat nicht mehr zu unserem Geschäftsmodell gepasst und das ist der Grund, warum wir uns von Honda auch getrennt haben, obwohl dort das Herz ist speziell von meinem Vater sehr, sehr, sehr dran hängt. Und
ihr seid ja so gestartet, ne? Es war ja Geburtshelfer sozusagen.
So gestartet und ich sag mal, wir waren bis 2012, das darf man auch nicht vergessen, Honda exklusiv. Händler, so. Und was in den letzten 12 Jahren jetzt dort mit Honda, mit der Marke Honda passiert ist, das hätte wohl keiner für möglich gehalten, und das ist das, was ich meinte. Man muss mit der Zeit gehen, oder wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und das ist halt das, wo wir als Händler immer selber entscheiden müssen, okay, man muss selber seine Entscheidungen treffen, weil es ist.
Ja, du musst einen Kassensturz machen und dann muss man sich ehrlich in den Spiegel gucken und sagen, okay, ist das das Richtige oder wie entscheide ich?
Richtig, und das ist umso wichtiger, entsprechend halt breit aufgestellt zu sein. Nicht bloß auf eine Stütze stehen im Prinzip, sondern so viele Stützen wie möglich halt zu haben.
Gebrauchtwagengeschäft ist bei euch riesengroß, aber war es schon die ganzen letzten Jahre? Was bedeutet das für euch? Oder bist du froh, dass es schon die ganzen letzten Jahre so groß war? Wird es noch größer?
Das ist eine gute Frage. Das hängt ein bisschen drauf ab, was die Hersteller so im Bereich der Neuwagen logischerweise planen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie ich es gerade schon gesagt habe. Am Ende des Tages müssen wir gucken, dass das Geschäft irgendwo rentabel ist. Wenn wir halt merken, das Geschäft ist nicht mehr rentabel, dann müssen wir uns entsprechend unsere Ausrichtung so legen, dass das Geschäft für uns noch rentabel ist. Du weißt selber, Gebrauchtwagenmobile.de ist ganz klar, das ist ein sehr rentables Geschäft, logischerweise, was wir seit Jahren aktiv auch betreiben. Und das ist auch das Thema, was ich gerade schon gesagt hatte, mit der bezahlbaren Mobilität. Bei einem Gebrauchtwagen ist im Prinzip der erste große Wertverfall schon weg, wenn man so will. Und deswegen sind wir dort auch sehr, sehr aktiv und klar, wollen wieder aus den Gebrauchtwagenverkäufen in Zahlungnahmen generieren, Finanzierungsgeschäft, auch wenn wir, sag mal, in Anführungsstrichen so ein kleiner Zwitter sind, nicht anders.
Genau. Also ich glaube, ihr habt alle Grundlagen, dass ihr auch in den nächsten Jahren wieder richtig gut durchstarten könnt und richtig gutes Geschäft machen könnt. Also Dominik, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin total beeindruckt vom ganzen Teamgeist, der hier ist, nach wie vor und jetzt noch umso stärker. Ja, ich bin gespannt, was bei euch hier in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Und dann kommen wir auf alle Fälle wieder und gucken, wenn das nächste Richtfest endlich dann ansteht.
Die Planung dafür, die gibt es schon. Also das Termin ist irgendwo Oktober 25. Mal gucken, ob wir das halten können. Aber da seid ihr zur Neueröffnung auf jeden Fall herzlich eingeladen.
Cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Grüß dein ganzes Team. Mach. Und bis zum nächsten Mal.
Schön, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank.
Gerne. Alles Gute. Ciao.
Goodbye.